ARD Sounds.
SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer, guten Morgen. Das Feuer im belgischen Naturschutzgebiet Hohes Venn ist weiter in Richtung deutscher Grenze vorgerückt. Direkt dahinter liegt die Kleinstadt Monschau in der Eifel. Dort wurden am späten Abend erste Häuser evakuiert. Ein Feuerwehrsprecher sagte, die Flammen stünden etwa 300 Meter entfernt davon. Aus Monschau berichtet Arndt Lorenz.
Etwa 30 Bewohner kamen vorerst bei Verwandten und Freunden oder in einer Schule unter, die als Sammelstelle genutzt wird. Obwohl das Feuer so nah an den Häusern steht, hoffen die Rettungskräfte nach eigenen Angaben, die etwa 17 Gebäude noch retten zu können. Vorsorglich wurden Wiesen und Böschungen deshalb mit Wasser gedrängt. Traktoren und Lkw mit großen Tanks bringen das Wasser dahin. Während die Lage im Hohen Venn rund um Monschau weiter gefährlich bleibt, geben die Rettungskräfte im Hürtgenwald vorsichtig Entwarnung. Dort waren vor 4 Tagen 300 Hektar Wald in Brand geraten. Der Ort Gai musste vollständig evakuiert werden. Vorgestern Abend konnten die 2000 Bewohner zurückkehren. Der Brand ist unter Kontrolle. Aber noch immer sind mehrere hundert Einsatzkräfte dabei, Glutnester zu löschen. Beim verheerenden Brand im Hohen Venn rechnen die Behörden mit wochenlangen Löscharbeiten.
Im Rhein-Neckar-Kreis hat ein heftiger Gewittersturm am Abend für Schäden gesorgt. In Hockenheim wurden Ziegel von Dächern geweht, umstürzende Bäume beschädigten Autos und sorgten für Verkehrsbehinderungen. Polizei und Feuerwehr mussten zu rund 30 Einsätzen ausrücken, verletzt wurde niemand. Der Tropensturm Lala hat dafür gesorgt, dass mehr als 200.000 Menschen auf den Inseln des US-Bundesstaats Hawaii ohne Strom sind. Bislang gibt es laut Behörden noch keine bestätigten Todesfälle oder Vermisste. Über die aktuelle Lage berichtet unsere USA-Korrespondentin Antje Sieb.
Mindestens 100 Häuser sind nach Angaben von Hawaiis Gouverneur beschädigt. Einige davon wurden regelrecht weggeschwemmt. Auch zahlreiche Brücken und Straßen sind betroffen. Die Einsatzkräfte seien dabei, den Zugang zu bisher abgeschnittenen Orten im am schwersten betroffenen Süden der größten Insel Big Island wiederherzustellen, hieß es bei einer Pressekonferenz. Es könne Tage dauern, bis wieder alle Haushalte Strom haben. Die Flughäfen auf Big Island wurden am Sonntag wieder geöffnet. Auch erste Häfen der Inselgruppe können wieder angelaufen werden. Von der Schließung des Hafens Honolulu auf der bevölkerungsreichsten Insel Oahu sind zum Beispiel tausende Passagiere von 2 Kreuzfahrtschiffen der Norwegian Cruise Line betroffen. Das Auge des Sturms ist mittlerweile südlich an Hawaii vorbeigezogen. Auf den westlichen Inseln besteht allerdings weiter Gefahr durch Überflutungen.
Bundesfinanzminister Klingbeil will die steuerlichen Bedingungen von Start-ups in Deutschland verbessern. Das hat der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt. Demnach will die Bundesregierung dafür sorgen, dass deutlich mehr privates Kapital in junge, innovative Unternehmen fließt. Ziel sei, dass die Weltmarktführer von morgen in Deutschland gegründet und groß werden, so Klingbeil. Hintergrund ist, dass junge Unternehmen in Deutschland zu oft am Kapital für den nächsten Wachstumsschritt scheitern. Klingbeil will sich dem Bericht zufolge heute in Berlin beim sogenannten Branchendialog Ost mit Gründern zusammensetzen, um mehr über ihre speziellen Bedürfnisse zu erfahren. Immer mehr Migranten und abgelehnte Asylbewerber verlassen wohl freiwillig Deutschland. Das berichten die Funke-Zeitungen und berufen sich auf das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Demnach seien in den ersten 6 Monaten des Jahres fast 9.300 Menschen zurück in ihre Heimat gegangen. Ulrike Ufer aus der Nachrichtenredaktion hat die Hintergründe.
Dies sei im Rahmen von Rückkehrprogrammen geschehen, heißt es in den Berichten. Im ersten Halbjahr 2025 verließen demnach etwa 7.300 Menschen Deutschland freiwillig, also fast 2.000 weniger. Laut Bundesinnenministerium haben die Behörden zwischen Januar und Ende Juni fast 19.000 Personen abgeschoben. Einen Teil mit Zwang durch die Polizei, einen anderen Teil mit Anreizen und Förderung. Mit einem speziellen Programm finanziert der Bund die freiwillige Rückkehr in Herkunftsländer oder Drittstaaten.
Der US-Sondergesandte Kushner hat sich in Ägypten mit dem aktuellen Hamas-Chef getroffen, um über den Gaza-Friedensplan zu sprechen. Er sieht im nächsten Schritt eine Entwaffnung der Hamas vor. Hamas-Chef Al-Haya forderte davor aber einen Stopp der israelischen Angriffe und einen Rückzug der Truppen bis zu einer gelben Linie, die bislang aber nicht definiert wurde. Kushner wird heute auch mit Israels Ministerpräsidenten Netanyahu zusammentreffen, der den jüngsten Entwurf von Trumps Friedensplan als unannehmbar bezeichnet. Einem hochrangigen israelischen Regierungsvertreter zufolge ist Israel insbesondere besorgt über die Forderung Washingtons, gezielte Tötungen von Hamas-Mitgliedern einzustellen. Die USA und Südkorea haben mit einer groß angelegten gemeinsamen Militärübung begonnen. Alles verlaufe planmäßig, teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium mit. Die Militärübung soll 11 Tage dauern und dient offiziell der Vorbereitung auf eine möglicherweise notwendige Verteidigung gegen Nordkorea. Zuvor hatte US-Präsident Trump angekündigt, die gemeinsamen Militärübungen mit Südkorea deutlich zurückzufahren. Zur Begründung erklärte er, Südkorea habe sich geweigert, zur nuklearen Abrüstung des Iran beizutragen. Außerdem sende die Übung ein so wörtlich völlig unangemessenes und feindseliges Signal an Nordkorea. Der aktuelle Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo ist der tödlichste in der Geschichte des Landes. Das Nationale Gesundheitsinstitut teilte mit, bisher seien über 2300 Menschen an dem Virus gestorben und damit mehr als bei vergangenen Epidemien. Ausgelöst würde die aktuelle Epidemie durch einen Virusstamm, für den es keine zugelassenen Impfstoffe oder Medikamente gibt. Viele Streuobstbauern beklagen schlechte Ernten, weil es für viele Apfel- und Birnbäume aktuell zu heiß und vor allem zu trocken ist. Das zeigt sich auch in den Läden. Es gibt weniger regionales Obst. SWR-Reporterin Magdalena Knöller berichtet aus der Region Neckaralb.
Besitzer von Obstbäumen klagen schon jetzt über Ernteausfälle von bis zu 80%, so eine Mitarbeiterin des Vereins Schwäbisches Streuobstparadies. Das zeige sich bereits bei der Ernte der frühen Apfel- und Birnensorten. Jakob Fischer-Äpfel und Williams Christbirnen hätten eigentlich ab heute in den Läden landen sollen. Das wird aber schwierig. Als Beispiel, Streuobstbesitzerin Heidi Bauer aus Ammerbuch musste ihre Lieferung stornieren, weil die Fruchtqualität zu schlecht ist. Trocken, nicht saftig, mürbe. Das will niemand essen, sagt sie. Auf ihren Streuobstwiesen im Kreis Tübingen sieht sie seit Tagen, wie die Apfelbäume haufenweise Früchte abwerfen, weil sie keine Energie, keinen Saft mehr haben.
Mehr als 1000 Mainzerinnen und Mainzer haben im Juli und August über die Aktion Cool Summer in klimatisierten Hotelzimmern übernachtet. Das Angebot war vom Tourismusfonds und dem Stadtmarketingunternehmen Mainz Plus ins Leben gerufen worden und endete vergangene Woche. Aus Mainz berichtet Rabea Amri.
Immer wenn der Wetterbericht mehr als 33 Grad vorhersagte, konnten sich Mainzerinnen und Mainzer über ein spezielles Buchungsportal kühle Hotelzimmer mieten. Nach Angaben des Geschäftsführers von Mainz Plus, Glöckner, war das 16 Mal der Fall. 707 Doppelzimmer wurden vermittelt. An der Aktion Cool Summer Mainz nahmen 7 Mainzer Hotels teil und stellten ihre freien Zimmer an den heißen Tagen zu vergünstigten Preisen zur Verfügung. Die Kontingente seien meist innerhalb weniger Minuten vollständig abgerufen worden. Das habe leider auch zu Beschimpfungen und bösen E-Mails von Leuten geführt, die leer ausgegangen seien, so Glöckner. Die Aktion Cool Summer Mainz wurde bereits zum 2. Mal durchgeführt.
Am letzten Tag der Leichtathletik-EM in Paris haben die deutschen Sportlerinnen und Sportler noch mehrere Medaillen gewonnen. Unter anderem sicherte sich Julia Ulbricht Silber im Speerwerfen. Es war das erste große Finale der 25-Jährigen. Ihr Motto, niemals aufgeben, so Ulbricht.
Ich habe jetzt so lange gekämpft und wurde dafür nicht belohnt und bin so lange dran geblieben. Ich war echt schon oft am Überlegen, ob ich es aufgebe und aufhöre. Aber ich verfolge weiter meinen Traum und ich möchte gerne zu Olympia und dafür arbeite ich weiter.
Außerdem gewann Hindernisläufer Frederik Ruppert Gold über 3000 Meter. Insgesamt hat das deutsche Team bei der EM 21 Medaillen geholt, fast doppelt so viele wie bei der letzten Europameisterschaft. Und auch bei der Schwimm-EM in Paris lief es aus deutscher Sicht gut. Insgesamt 14 Medaillen hat das deutsche Team dort gewonnen. Zum Abschluss der Wettkämpfe holte Isabel Gose Silber und Maja Werner Bronze über 400 Meter Freistil. Werner schwamm dabei ihre persönliche Bestzeit und war überrascht von der eigenen Leistung.
Ich hatte keine einfache Saison, viel verletzungsgeplagt, viel Ausfall. Habe nach der Quali dann nochmal 2 Wochen Pause machen müssen, weil es gesundheitlich nicht anders ging. Und jetzt so schnell wieder zurückzukommen und auch die Bestzeiten zu schlagen, ist wirklich toll. Und das hätte, glaube ich, ich nicht gedacht und meine Trainer nicht gedacht. Und ich glaube, da haben wir jetzt nochmal gute Arbeit die letzten Monate geleistet.
Außerdem gewann Lukas Mertens Bronze über 400 Meter Freistil der Männer.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Dichte Wolken bringen heute zeitweise Regen. Im Süden Baden-Württembergs regnet es häufiger und zum Teil bilden sich dort Gewitter. Am Nachmittag wird es dann von Norden her trocken und die Sonne zeigt sich öfter. Der Wind weht heute schwach bis mäßig aus Nordwesten und lenkt kühlere Luft zu uns. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 20 Grad in der Eifel und 26 Grad in der Ortenau.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Wir haben es gerade gehört, die jüngste Hitzewelle scheint erstmal vorbei zu sein. Die Temperaturen sollen diese Woche deutlich unter die 30-Grad-Marke sinken. Dieser Hitzesommer 2026 zeigt ja ziemlich deutlich, wir werden uns auch in Deutschland in Zukunft viel mehr mit Kühlung beschäftigen müssen. So wie es zum Beispiel die Menschen in Südeuropa schon seit Jahrzehnten gewohnt sind. Die ganze Woche über wollen wir hier in SWR aktuell darüber sprechen, in unserer Themenserie Kühlung neu gedacht, wie rüsten wir uns für immer heißere Sommer. Und zum Start schauen wir in die eigenen vier Wände. Wer im Schlafzimmer keine Klimaanlage hat, hat vermutlich diesen Sommer die ein oder andere schlaflose Nacht hinter sich, weil es einfach zu warm war zum Schlafen. Wie können wir also unsere Häuser und Wohnungen nachhaltig kühlen? Damit beschäftigt sich Christian Zamsdorf. Er ist Referent im Fachbereich Energie, Klima und Bauen bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Herr Zamsdorf, viele Menschen denken gerade darüber nach, sich eine Klimaanlage einzubauen. Für wen macht das wirklich Sinn?
Ja, das macht Sinn für denjenigen, der natürlich von baulich auch davon betroffen ist. Ne? Wenn ich jetzt in einer Dachgeschosswohnung zum Beispiel wohne und wirklich die Situation so ist, dass halt die Sonneneinstrahlung auf der Dachfläche eine besonders hohe Raumtemperatur erzeugt und man sich im Prinzip nicht mehr wohlfühlt zu Hause, dann hat man natürlich einen Kühlungsbedarf oder wenn es einem gesundheitlich nicht gut geht und belastend wird, dann macht es Sinn, auch mal zu schauen, okay, was gibt es für Möglichkeiten, kühle ich gegebenenfalls auch mechanisch.
Jetzt sind Klimaanlagen gleichzeitig auch Stromfresser. Wie kann ich die denn so betreiben, dass meine Stromrechnung dann nicht jeden Sommer komplett explodiert?
Das hängt ein bisschen auch von der Art der Anlagentechnik an. Habe ich eine fest verbaute Klimaanlage, so ist der Stromverbrauch auch nicht ganz so hoch, als wenn ich zum Beispiel ein mobiles Monoblockgerät nehme mit diesem Abluftschlauch aus dem Fenster hinaus. Da ist nämlich das Problem, das Fenster ist offen, das Gerät erzeugt auch einen Unterdruck im Raum, also die warme Luft strömt auch wieder nach und das Gerät braucht dann eben besonders viel Leistung, um zu kühlen und der Verbrauch ist hoch. Das heißt, im Prinzip, ja, derjenige, der quasi eher so 2 Stunden vorm Schlafen den Raum runterkühlen möchte, den reicht das. Da kann man dann auch mal in Kauf nehmen, dass das Gerät etwas höher im Strombedarf ist. Oder aber man greift dann eher zu dem Splitgerät oder zu dem mobilen oder aber auch zu den festen Splitgeräten, wo man dann in der Effizienz höher ist, gerade dann, wenn man eben länger temperiert.
Wie kann ich denn abseits von Klimaanlagen mein Haus oder meine Wohnung sonst noch verändern, damit sie sich nicht so stark aufheizen im Sommer?
Ja, das sollte eigentlich auch der erste Schritt sein. Also im Prinzip erstmal zu schauen, was gibt es sonst noch für Möglichkeiten? Habe ich außenliegende Verschattungsmöglichkeiten? Kann ich vielleicht auch den Hof vorm Gebäude entsiegeln, so mit Grünflächen bepflanzen? Im Prinzip den Kiesgarten vermeiden? Schauen, dass man eben gerade eben Fassadenseiten, die besonders in der Sonne stehen, bedeckt, ne, einen Baum davor pflanzt. Das ist natürlich immer noch besser, als mit über Strom, über einen zusätzlichen Energiebedarf zu kühlen. Was sicherlich auch immer wichtiger wird, ist früher anzufangen zu kühlen. Wir haben längere Hitzeperioden. Ne, wenn man weiß, jetzt wird es 1-2 Wochen lang heiß, dass man im Prinzip schon die Woche vorher anfängt, tagsüber zu verschatten, nachts zu lüften, um den Raum schon mal runter zu kühlen, damit quasi das Mauerwerk schon mal auch die Kühle speichert. Und so schafft man es dann ein paar Tage mehr rauszuziehen, indem eben die Wohnung noch erträglich bleibt.
Informationen waren das von Christian Zamsdorf. Er ist Referent im Fachbereich Energie, Klima und Bauen bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Morgen spreche ich dann mit einer Architekturprofessorin darüber, wie man Gebäude direkt so bauen kann, dass es im Sommer drinnen kühl bleibt.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Bundesverkehrsminister Steffen Bilger wird heute zu einem symbolischen Spatenstich beim Chemieunternehmen BASF in Ludwigshafen erwartet. Das Kombi-Verkehrsterminal, auf dem vor allem chemische Produkte verladen werden, soll modernisiert und ausgebaut werden. Einzelheiten von SWR-Reporterin Irmgard Reisinger.
Das Kombi-Verkehrsterminal Ludwigshafen zählt nach BASF-Angaben zu den größten und effizientesten Straße-Schiene-Umschlagterminals in Europa. Täglich würden über den Betreiber KTL mehr als 1000 Container und Tanks be- und entladen für die BASF und auch externe Kunden. 4 Containerkräne seien jedoch in die Jahre gekommen, nachdem der Bund 51 Millionen Fördermittel für das Projekt zugesagt hat, könnten sie durch 3 neue moderne Containerbrücken ersetzt werden. Die angegebenen Gesamtkosten betragen mehr als 100 Millionen Euro. Mehr Gütertransporte auf die Schiene zu verlagern, ist nach BASF-Angaben ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz.
Und der Ausbau des Kombiverkehrsterminals startet zu einem passenden Zeitpunkt, findet unser Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth. Aus seiner Sicht passt es auch, dass ausgerechnet der Bundesverkehrsminister zum Spatenstich kommt.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Kombi-Verkehrsterminal. Wieder einmal so ein typisch deutsches Wort, viel zu lang und zu kompliziert. Eigentlich geht es um etwas ganz Einfaches. Hier werden Güter von der Straße auf die Schiene gebracht und umgekehrt. Also dieses Terminal kombiniert verschiedene Verkehrsträger miteinander. Eine gute Idee, vor allem wenn man sieht, was Minister Bilger vor ein paar Tagen erst über einen anderen Verkehrsträger gesagt hat. Die Wasserstraße spielt auch in Ludwigshafen eine Rolle. Der Rhein hat gerade zu wenig Wasser, was zu einem großen Problem für die Schifffahrt geworden ist. Bilgers Lösung, die Flüsse stärker ausbaggern. Das ist ungefähr so, als würde man bei einem leeren Glas Wein einfach den Tisch tiefer legen. Mehr Wein ist dann nicht automatisch da. Zum Glück geht es beim Spatenstich heute um die Kombination von Verkehrsträgern und nicht um den Ausbau von Wasserstraßen. Denn wenn im Rhein das Wasser fehlt, hilft tatsächlich nur eines, mehr Verkehr auf die Schiene und weniger Fantasie beim Baggern.
Tja, aber auch auf der Schiene wird diesen Sommer fleißig gebaut. Wer mit dem Zug von Pirmasens in Richtung Karlsruhe oder zurückfahren will, muss ab heute einen Teil der Strecke mit dem Bus zurücklegen. Grund sind Bauarbeiten auf dem Streckenabschnitt Landau-Annweiler-Wilgartswiesen. Laut dem zuständigen Zweckverband fahren zwischen Annweiler und Kandel Ersatzbusse. Ab Kandel soll es dann wieder Anschlusszüge in Richtung Karlsruhe geben. Bis Ende September sollen die Gleisarbeiten abgeschlossen sein. Bleibt die russische Oppositionspartei Jabloko von der Parlamentswahl im September ausgeschlossen oder darf sie doch noch antreten? Darüber entscheidet heute Russlands oberstes Gericht. Jabloko-Parteichef Rybakov hat gegen den Ausschluss Berufung eingelegt. Die Partei kritisiert offen den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und ist eine der letzten wahrnehmbaren oppositionellen Stimmen in Russland.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds. Diesen Podcast hörst du am besten in ARD Sounds.